Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. In der Diskussion über strengere Corona-Kontrollen von Reiserückkehrern verstärkt CSU-Chef Söder den Druck auf die Bundesregierung. Er fordert, den Vorschlag von Gesundheitsminister Spahn vom kommenden Sonntag an umzusetzen. Dann müssten Rückkehrer, die nicht vollständig geimpft oder genesen sind, einen negativen Test vorweisen. Egal, woher sie kommen und mit welchem Verkehrsmittel. Bislang gilt das nur bei Flugreisen.
Fenster runter, negativen Corona-Test vorzeigen oder eben einen Impfnachweis. So könnte die Bundespolizei an den Grenzübergängen schon bald Stichproben durchführen. Bei Reisenden, die mit dem Auto zurückkommen. Die Union prescht vor.
Gestern Abend gab es die persönliche Zusage des Kanzleramtes, des Kanzleramtsministers, dass man das schaffen wird bis zum 1.8. Und auf die Zusage vertrauen wir, die wäre auch ganz wichtig.
Das Bundeskabinett konnte sich vor einer Woche nicht auf eine Testpflicht einigen. Nun macht Gesundheitsminister Spahn zwar Druck. Er wolle schnellstmöglich eine Lösung, so sein Ministerium. Eine Einigung mit Justizministerin Lambrecht steht aber noch aus. Stattdessen Schuldzuweisungen.
Das ist ja das, was Frau Lambrecht auch deutlich gemacht hat. Die rechtliche Grundlage für diese erweiterte Testpflicht, die muss aus dem Bundesgesundheitsministerium kommen. Erste Entwürfe waren dann nicht ordentlich und da muss jetzt schnell nachgearbeitet werden. Ich hoffe, dass Jens Spahn das hinkriegt. Wir sind auf jeden Fall bereit, diesen Schritt zu gehen.
Aus Sicht der Grünen verstreicht wertvolle Zeit.
Wir haben bereits gesehen, dass Reiserückkehrer eben die Infektionen dann auch in Kitas und Schulen wieder reingebracht haben. Und deswegen ist eine Testpflicht für Reiserückkehrer, die jetzt nicht bereits geimpft worden sind, absolut notwendig.
Entschieden ist noch nichts. Während die Union auf eine Einführung der erweiterten Testpflicht zum 1. August hofft, überlegt die SPD-Fraktion dazu, eine Sondersitzung des Bundestags im August zu beantragen. Unklar ist, warum die Bundesregierung sich bislang nicht auf eine rechtliche Grundlage für so eine Testpflicht einigen konnte. Die Ferientermine jedenfalls standen fest.
Der zunehmende Impfschutz in der Bevölkerung hat zu Diskussionen darüber geführt, ob die 7-Tage-Inzidenz noch als Kriterium geeignet ist, um über Einschränkungen zu entscheiden. Diese Zahl gibt an, wie viele Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von 7 Tagen auftreten. Das Robert-Koch-Institut stellte jetzt klar, dass es die Inzidenz nach wie vor für den wichtigsten Richtwert hält.
Wenig Corona, viel entspanntes Miteinander. Wäre da nicht die stetig steigende 7-Tage-Inzidenz? Doch die Diskussion läuft. Ist die Inzidenz überhaupt noch so aussagekräftig? Ist sie, beharrt das Robert-Koch-Institut. Die Inzidenz ist Leitindikator für Infektionsdynamik. Je mehr Fälle auftreten, desto mehr schwere Verläufe und Todesfälle werden mit etwas Zeitverzug registriert. Genau dieser Zusammenhang, also hohe Inzidenz, viele Covid-Kranke in Kliniken, wird mittlerweile bestritten.
Auch die Intensivbettenauslastung ist ja in einem sehr niedrigen Bereich mit 1,6% der Intensivbetten nach der heutigen Meldung, sodass wir also meinen, die Inzidenz kann nicht mehr das alleinige ausschlaggebende Kriterium sein.
Neuerdings ist manch Kommune flexibel, was die Inzidenzen betrifft. Beispiel Solingen. Schon 3 Tage in Folge über 50, das heißt Restriktionen. Dieser Gastronom schloss traurig den Innenbereich, um dann, Überraschung, etwas später wieder zu öffnen, dank einer plötzlich veränderten Verordnung. Beispiel Landkreis Lüneburg. Inzidenz 74, sehr hoch, doch der Einzelhandel bleibt weiter ohne Testpflicht, auch hier dank einer neuen Ausnahmeregelung. Einige Landesregierungen halten strenge Corona-Regeln nur auf Basis der Inzidenz für nicht mehr durchsetzbar.
Nur anhand der 7-Tage-Inzidenz bei einer doch relativ geringen Auslastung des Gesundheitssystems wird es nicht möglich sein, juristisch weitgreifende Maßnahmen vor Gericht beispielsweise zu begründen.
Am 10. August könnte eine Bund-Länder-Konferenz über weitere Kriterien für Corona-Maßnahmen entscheiden.
Undurchsichtige Cum-Ex-Geschäfte sind als Steuerhinterziehung strafbar. Das hat der Bundesgerichtshof heute erstmals höchstrichterlich entschieden. Mit ihrem Urteil stellten die Karlsruher Richter die Weichen für die weitere strafrechtliche Aufarbeitung eines der größten Steuerskandale der Nachkriegsgeschichte. Die Cum-Ex-Beteiligten, in aller Regel Aktienhändler, Investoren und Banken, hatten sich vom Fiskus Kapitalertragssteuer erstatten lassen, die nie gezahlt wurde.
Auf das Urteil aus Karlsruhe haben Strafverfolger in ganz Deutschland gewartet. Denn in dem Steuerskandal laufen bundesweit Ermittlungen und Prozesse gegen weitere Beteiligte. Es geht dabei um Cum-Ex-Geschäfte mit Aktien, bei denen Anleger einmalig Steuern zahlten, sich aber mehrfach die Abgaben erstatten ließen. Das ging so. Händler verschoben untereinander die Wertpapiere, die beteiligten Banken führten dabei einmal Steuern an das Finanzamt ab, stellten aber mehrfach Bescheinigungen für eine Steuererstattung aus. Über Jahre hinweg verlor der Staat dadurch Milliarden. Aus Sicht vieler Beteiligter war das trickreich, aber legal, jedenfalls keine strafbare Steuerhinterziehung. Der Bundesgerichtshof sieht das anders.
Es handelt sich bei den praktizierten Geschäften weder um legale Gestaltungsmodelle noch um das bloße Ausnutzen einer Gesetzeslücke, weil die gesetzliche Regelung eindeutig war, eine Lücke gab's hier nicht. Es ging vielmehr, übrigens nicht anders als bei dem normalen Umsatzsteuerbetrug, um einen blanken Griff in die Kasse.
Die Privatbank Warburg und einer der Angeklagten müssen ihre Millionenprofite an den Staat zurückzahlen.
Wenn jetzt in Summe Milliarden Steuerrückforderungen auf die Finanzbranche zukommen werden, dann kann das einzelnen Kreditinstituten sehr wehtun.
Für die Angeklagten in diesem Verfahren bleibt es bei relativ milden Bewährungsstrafen, weil sie umfangreich ausgesagt hatten.
Nach der Explosion in einer Sondermüllverbrennungsanlage im Leverkusener Chempark ist die Ursache weiter unklar. Morgen nehmen Brandermittler die Arbeit auf. Sie sollen unter anderem prüfen, ob menschliches Fehlverhalten zu dem Unglück geführt hat. Mindestens 2 Mitarbeiter sind gestern bei der Explosion und dem anschließenden Feuer ums Leben gekommen. 31 wurden verletzt. 5 Menschen werden noch immer vermisst.
Die schwarze Rauchwolke, die hier gestern noch hing, hat sich inzwischen verzogen. Die Suche nach den Vermissten im Leverkusener Chemiepark geht weiter. Die Betreibergesellschaft hat allerdings keine Hoffnung mehr.
Wir müssen leider davon ausgehen, dass wir die 5 Vermissten nicht lebend finden.
Bereits gestern wurde ein Arbeiter tot aufgefunden. Ein anderer starb im Krankenhaus an seinen Verletzungen. Für die Anwohner bleibt die Situation angespannt. Die Behörden warnen vor Rußpartikeln, die gestern vom Himmel gefallen sind. Das Landesumweltamt geht davon aus, dass in der Rauchwolke Dioxinverbindungen waren, also Giftstoffe. Entscheidend ist aber, wie hoch die Konzentration war. Das wird noch untersucht.
Also nichts essen, was mit Ruß beaufschlagt ist und dafür sorgen, dass das, was am Boden liegt, nicht weiter transportiert wird.
Die Betreibergesellschaft des Chemparks veröffentlichte diese Fotos. Zu sehen die Unglücksstelle, die Entsorgungsanlage des Chemieparks. Hier sollen die mit Lösungsmittel gefüllten Tanks explodiert sein.
Bislang war uns die eigentliche Ursachenforschung noch nicht möglich und nur eingeschränkt möglich, einfach weil dieser Kernbereich noch nicht zu betreten war. Der ist nach wie vor brandgefährdet und chemisch belastet.
Für morgen planen Polizei und Staatsanwaltschaft nun eine erste Begehung. Mit dabei auch Vertreter der Betreiberfirma und Gutachter. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Unbekannt wegen des Verdachts auf fahrlässige Tötung.
Angesichts zunehmender Cyberangriffe auf sein Land hat US-Präsident Biden davor gewarnt, dass diese auch zu bewaffneten Auseinandersetzungen führen könnten. Ich denke, es ist mehr als wahrscheinlich, dass wir in einem Krieg enden werden, einem echten Krieg mit einer Großmacht, sagte Biden wörtlich. Russland und China bezeichnete er bei einem Besuch der US-Geheimdienste als wachsende Bedrohungen. Sie gilt als Meilenstein der internationalen Politik. Seit ihrer Unterzeichnung heute vor 70 Jahren garantiert die Genfer Flüchtlingskonvention die Rechte von Verfolgten und Vertriebenen. Der UN-Hochkommissar für Flüchtlinge Grandi zeigte sich heute anlässlich des Jubiläums allerdings besorgt über Versuche, die Vereinbarungen zu ignorieren oder zu umgehen. Für die UN ist die Konvention und ihr späteres Zusatzprotokoll noch immer das wichtigste Dokument für den Flüchtlingsschutz. Es definiert, wer als schutzbedürftiger Flüchtling gilt, mit welchen Rechten und Pflichten. 149 Staaten haben der Vereinbarung zugestimmt.
Es waren die Flüchtlingsströme des Zweiten Weltkriegs, die zur Genfer Flüchtlingskonvention führten. Rund 2 Millionen Menschen waren damals auf der Flucht. Heute sind es rund 82 Millionen, deren Rechte durch das Abkommen geschützt werden sollen. Für die UN ist die Genfer Flüchtlingskonvention eine Erfolgsgeschichte.
Today, in 2021,
mit Blick auf die enormen Flüchtlingszahlen ist die Konvention heute noch bedeutender und wichtiger, als sie es jemals war. Und sie hat die Fähigkeit und die Flexibilität, sich an die heutigen Herausforderungen anzupassen. Klimawandel und die Zerstörung wirtschaftlicher Grundlagen sind in den letzten Jahren als Ursachen für die Flucht von Menschen aus ihren Heimatländern dazugekommen. Daher bemängeln Kritiker, dass ein Papier, das 70 Jahre alt ist, der heutigen Zeit nicht gerecht werde. In der Konvention gehe es um Religion, Nationalität, soziale Gruppen und politische Überzeugung, aber eben nicht um die Zerstörung der Lebensgrundlage. So steht die Forderung im Raum, die Schutzgründe auszudehnen. Viele Staaten tun sich derweil schwer mit den neuen Ursachen. Ungeprüfte Zurückweisungen sind die Folge.
Diese verstoßen in der Regel typischerweise gegen das Grundprinzip der Genfer Flüchtlingskonvention. Das Grundprinzip lautet das Prinzip der Nichtzurückweisung von Menschen in Staaten, in denen ihnen Folter oder unmenschliche Behandlung drohen.
So seien Pushbacks an der Grenze ein alarmierendes Zeichen. Sie würden gegen das grundlegende Prinzip verstoßen, dass Flüchtlinge, die um ihr Leben fürchten müssen, nicht zurückgewiesen werden.
Bei den Olympischen Spielen in Tokio hat Dressurreiterin Jessica von Bredow-Werndl die Goldmedaille in der Einzelkür gewonnen. Silber ging an Isabel Werth. Judoka Eduard Trippel holte ebenfalls Silber. Bronzemedaillen gingen an die Schwimmerin Sarah Köhler und die Synchronspringer Patrick Hausting und Lars Rüdiger.
Besonders herzlich kommen die ersten Glückwünsche direkt vom Ehemann für Jessica von Bredow-Werndl, die Belohnung für Dressurgold im Einzel. 91,732, herausragende Prozent, bekommt die deutsche Meisterin für ihre Kür im Sattel von Dallera. Nach Teamgold gestern ihr zweiter Olympiasieg binnen 24 Stunden. Erstmal verarbeiten.
Es ist mir erst bewusst geworden, wie sehr ich es wollte. Wie sehr ich mir das gewünscht habe, dass dieser Traum in Erfüllung geht. Es ist krass. Also es ist wirklich krass.
Krass. Glücklich jubelt Isabel Wehr zumindest über die Leistung. Auf Belarus verpasst sie aber knapp ihr goldenes Wunschergebnis, gewinnt die Silbermedaille. Über so eine freut sich überraschend auch Judoka Eduard Trippel. Kampf- und nervenstark der 24-Jährige. Erreicht durch 2 Siege erst nach Verlängerung das Finale, verliert dort gegen Lascha Bekauri aus Georgien. Die ersten Medaillenspritzer des Tages kommen aus den Olympischen Becken. Vom 3-Meter-Brett synchron springen Fahnenträger Patrick Hausting und Lars Rüdiger perfekt im letzten Sprung und so noch zu Bronze. Zuvor strömten die Freudentränen bereits bei Sarah Köhler. Bronze über die 1500 Meter, die erste deutsche Schwimmmedaille bei Olympia nach 13 Jahren. Dicht vor Augen hat Dimitri Ovtcharov eine Tischtennis-Einzelmedaille. Halbfinale erreicht, Vierersieg gegen Hugo Calderano aus Brasilien. Enttäuschung dagegen bei den deutschen Fußballern. Das 1:1 gegen die Elfenbeinküste besiegelt das Aus schon in der Vorrunde.
Zu einer heftig diskutierten Szene kam es beim Einzelzeitfahren der Männer. Radsportdirektor Patrick Moster feuerte Nikias Arndt mit diskriminierenden Worten an.
Und die Kabinentreiber!
Live-Kommentator Florian Nass bezog direkt Stellung.
Da fehlen mir die Worte, wenn ich das richtig gehört habe, hol die Kameltreiber. Sowas hat im Sport überhaupt nichts verloren. Das ist absolut unterirdisch.
Zu diesem Zeitpunkt fuhren ein eritreischer und ein algerischer Fahrer vor Nikias Arndt. Moster entschuldigte sich kurz nach dem Rennen.
Ich möchte mich in aller Form für die von mir getätigten
Äußerungen entschuldigen. Ich habe selbst in unserem Bekanntenkreis einige Personen, die aus Nordafrika stammen. Insofern ist es, wie gesagt, es tut mir unendlich leid.
Er ist selbst untröstlich. Das hat er uns sehr plausibel und sehr intensiv mitgeteilt. Und er hat uns vor allem mitgeteilt, dass er mit sofortiger Wirkung alles daran setzen wird, auch nicht ansatzweise Anlass für Kritik zu geben. Das war letztlich für uns dann auch der entscheidende Punkt, von weiteren Maßnahmen oder Sanktionen abzusehen.
Der Bund Deutscher Radfahrer kündigte an, nach den Olympischen Spielen mit Moster über den Vorfall zu sprechen.
Die Lottozahlen. 8, 10, 11, 19, 31, 47, Superzahl 3. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Donnerstag, den 29. Juli.
Zwischen Tiefendruck über dem Norden und hohem Luftdruck über dem Süden weht insgesamt ein lebhafter Wind. Im Laufe der Nacht Schauer zwischen Ostfriesland und Schleswig-Holstein, an der Nordsee stürmische Böen. Am Tag vom Norden bis in die Mitte neben sonnendichte Wolken, an der Nordsee Sturmböen, dazu im Norden örtlich Schauer und Gewitter. Den meisten Sonnenschein bekommt der Süden ab. In der Nacht 17 bis 9 Grad, am Tag 17 Grad in der Eifel und 28 Grad am Hochrhein. Am Freitag vom Osten bis in die Mitte länger Sonne, ab dem Nachmittag im Westen und Nordwesten Schauer oder Gewitter. In den Süden ziehen ab dem Nachmittag heftige Gewitterschauer. Am Samstag im Norden sowie an den Alpen Schauer und Gewitter, sonst freundlicher. Am Sonntag im Südosten ergiebige Regenfälle.
Um 22.15 Uhr meldet sich Susanne Stichler mit diesen Tagesthemen. Nach Söders Vorstoß, wann kommt die Testpflicht für alle Urlaubenden und Wiederaufbau nach der Jahrhundertflut von 2002, wie Jesnitz in Sachsen-Anhalt es geschafft hat. Ich wünsche Ihnen einen guten Abend.